Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und irgendwie für mich so, wenn ich nach vorne schaue, ein ungewohntes Bild. Normalerweise jetzt in den letzten Tagen sehr viel Bernd Schwickerath, den sehe ich auch heute. Servus Bernd.
Ach, geil, sein Leben muss ja ein Traum sein.
Aber da hat sich noch ein Dritter jetzt hier so ein bisschen reingemogelt, der auch die Kamera gerade noch ein bisschen präsenter macht. Den kenne ich doch, den kennt ihr doch, den kennen wir doch. Sebastian Böhm.
Ja, ich bin ja eigentlich nur da, um euch zu fragen, ob sich schon mal ein Insekt in euch verliebt hat.
Oh ja. Oh ja. Also wäre, ich habe eine Jugendreise nach Schweden gemacht und dann waren wir an so einem See, so ein Haus am See im Wald und dann kamen dann die Mücken und dann haben wir irgendwann so einen Wettbewerb gemacht, der die meisten Mückenstiche hatte und ich war bei 140.
Okay.
Gut, dass du jetzt fragst aktuell, weil irgendwie war gerade bei unserer Lokalzeitung jetzt irgendwie so Thema, dass anscheinend die Mücken so aggressiv sind und war so die Frage, wie kann man das dann irgendwie aufgreifen und ich habe bloß gesagt, ja, ich habe mit der Blasmusik jetzt vor ein paar Tagen haben wir Marschprobe gehabt am Fußballplatz und da ist dann abends sind dann so die Mücken dahergekommen, wie ich das sonst eigentlich nur aus Italien kenne, so wisst ihr, so ab 6:30 und auf einmal stechen dich da unten am Fuß unter der Wade und ich habe so ein paar ganz aggressive, also ich glaube, die sind richtig heiß, die sich in mich verliebt haben, glaube ich.
Die sind richtig heiß auf dich. Ich bin nur drauf gekommen, weil hier gerade Wespe bei mir im Aufnahmestudio ist. Also
im Studio.
Ist ungeil, richtig, aber die war total, also die war überhaupt nicht aggressiv, die war eher, ja, die wollte sich anschmiegen, ein bisschen mit mir kuscheln. Und die habe ich dann immer wieder rausgeleitet und durch das eine Fenster raus und die ist aber durch das andere immer wieder reingekommen. Also erstens mal hoch in die Legende, diese Wespe. Und
das habe ich auch mal erlebt. Aber von vorne und hinten an der Bude. Also die
Busse, die über das Haus drüber fliegt. So. Ja.
Das war eine andere.
Ja, und das hat mich an Asterix und Obelix, die Odyssee erinnert, wo ja dieser 006 auch eine Fliege hat, die sich in ihn verliebt hat. Aber vielleicht ist es doch gar nicht das Thema, über das ihr eigentlich reden wolltet. Ich weiß es ja nicht, ich war ja schon so lange nicht mehr dabei.
Grundsätzlich orientieren wir uns da gerne nach dir. Also du kannst dir gerne vorgehen, wenn du über Insekten sprechen willst. Ja.
Moskitos essen, wenn das nächste Thema, ja.
Oder irgendwelche Transfers, die stechen vielleicht. Ne?
Also oh, stark.
Könnte natürlich auch
sein. Wer hat für die Moskitos Essen gespielt? Welche bekannte Eishockey-Persönlichkeit?
Markus Busch.
David Lewandowski. Achso.
Genau, Rick Goldmann, ihr habt völlig recht. Ja.
Oh, da hat er doch studiert, hat er doch mal eine Geschichte erzählt, ne? Weil die Uni ist ja nicht so weit weg, glaube ich.
Markus Busch, Bruder von Florian Busch, ehemaliger Miesbacher, Moskitos-Essen.
Ja, Legende. Der ist natürlich auch eine sehr bekannte Eishockey-Persönlichkeit. Das habe ich vergessen, dass der auch ständig als Experte auftritt.
Ja.
Ja, lass uns ein bisschen über das reden, was in der DL so passiert ist in den vergangenen Wochen. Wir wollen uns auf ein paar Transfers schauen und ja, vielleicht auch so ein bisschen raten. Was tut sich da an der Spitze? Was tut sich da bei den Abstiegskandidaten? Sebastian, hast du so ein kleines Ranking oder bringst du was aus Nürnberg mit? Oder hast du interessante Spieler, die in der Liga ja jetzt sich etablieren oder die vielleicht in der Liga geblieben sind?
Nee, ich kann exklusiv den Wechsel von Jeremy McKenna zu den Nürnberger Ice Tigers verkünden hier in diesem Podcast.
Hätte ich Schuhe an, also, wären sie jetzt aus.
Ja, ich hab das zwar, also glaube ich im März oder sowas haben wir das alle schon mal geschrieben, also Ringrat auf X und wir relativ parallel auch auf nn.de damals, weil wir diese Information eben auch hatten. Und Jeremy McKenna nicht zu verwechseln mit, wie heißt das Supertalent für 2026? Auch McKenna, aber wie heißt er mit Vornamen?
Ja, also du bist doch der Prospekt-Typ.
In diesem Experten-Podcast.
Gavin,
ne? Gavin McKenna. Ist leider nicht Gavin McKenna, sondern nur Jeremy McKenna. Aber der wird heute Nachmittag, glaube ich, offiziell verkündet, dass der zu den Nürnberger Ice Tigers wechselt als ECHL-Topscorer. Ja, das ist auch so eine neue Sache in Nürnberg, dass man nicht mehr auf die AHL-Stats schauen darf, sondern nur noch auf ECHL-Stats schauen darf. Und ja, mal sehen, wie sich das so herauswirkt. Sie haben Owen Hedrick verpflichtet, ECHL-Top-Verteidiger vor 2 oder 3 Jahren. Jetzt wieder mal ein Topscorer. Alles in der Hoffnung, dass die dann ihren nächsten Karriereschritt in Nürnberg gehen und dann vielleicht nicht nur ein Jahr bleiben, sondern vielleicht sogar 2 Jahre. Dazu passt auch noch Will Graber. Und da seht ihr auch, wie wahnsinnig gut ich auf diese Kategorie vorbereitet bin, dass ich bloß 3 absolute No-Names aus Nürnberg habe nennen können.
Aber da ist doch ganz interessant, dass die alle so um die Mitte 20 sind, oder? Also Jeremy McKenna, wie alt ist der? 25?
Kommst du auf das Thema?
Nein, aber das ist doch, also, das ist schon so ein, wenn wir bei Transfers sind, ist das schon so ein Thema, dass dass wir jetzt viele Spiele haben, auch in den letzten Jahren. Gut, Nürnberg ist da natürlich vorn dabei gewesen, aber wir haben es heute in 10 Minuten Eishockey auch schon besprochen. Ja, auch so Mannschaften wie Augsburg, Iserlohn, die holen Spieler vielleicht auch nicht mehr aus der AHL, aber dann in dem Fall aus der ECHL, die eher Mitte 20 sind oder nach der College-Zeit. Ist das schon so ein Trend jetzt der vergangenen Jahre oder ist das jetzt bloß, ja, weil halt mal die passenden Spieler da waren? Was würdest du sagen, Bernd?
Ja, ich glaube, man muss gucken, wie sich die AHL entwickelt hat, ne? Dass da eben so viele Prospects, also klar, das war immer eine Ausbildungsliga und das war immer eine Liga, die für die NHL wichtig war, um junge Leute zu parken, aber vielleicht werden doch irgendwie mehr Leute gedraftet, vielleicht kommt es mir auch so vor, aber ich glaube, in der AHL ist es mittlerweile wirklich so, dass da jedes Team noch so 2, 3, 4 Ältere hat und der Rest sind wirklich ganz junge. Und wenn die dann merken, es bringt nichts mehr, dann warten die eben nicht mehr bis Ende 20, bis sie dann nach Europa kommen, sondern gehen dann schon mit Mitte 20 rüber, weil halt anscheinend die Plätze umkämpfter sind. So kommt es mir zumindest vor. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das könnte ein Grund sein.
Das ist mit Kanada vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er war schon mal kurz in Deutschland bzw. in Österreich dann für eine Saison 2015-16 an der Red Bull.
Ja, das heißt ja, dass er noch früher schon rübergegangen ist.
Genau, Hockey Academy. Aber spricht der Sebastian für die deutsche Liga? Spricht das für das Scouting? Oder ist das Scouting anders jetzt geworden, dass man jetzt eben nicht irgendwie vielleicht sowas wie in Richtung Steven Reinprecht, der ja in Nürnberg auch war und jetzt auch wieder zurück ist in Deutschland als Trainer, aber dass man eben da eher schaut, eben die jüngeren Spieler zu holen, die es halt nicht ganz schaffen in die Top-Ligen, also Top-AHL oder dann NHL.
Also ich finde, das spricht erstmal überhaupt gar nicht für die Liga, dass du dich halt einfach in einem Regal weiter unten dann bedienen musst. Das spricht aber dafür, ja, dass vielleicht ein bisschen cleverer tatsächlich gescoutet, tue ich mir ein bisschen schwer, weil was bedeutet denn Scouting, ne? Also da einer der Sportdirektoren darf 2 Wochen irgendwie in der AHL rumfahren und in der ECHL.
Wenn überhaupt, spielen, wenn nur überhaupt, Video gucken muss.
Richtig, ne? Genau. Also da kommt es natürlich immer sehr auf Netzwerke an. Stefan Usdorf verpflichtet Spieler immer nach einem, also die Unterschiede so von den, was die Vita angeht, ist ja nicht sehr groß. Ne? Alle irgendwie am College kommen alle ja aus einer gleichen Gegend, sehr viele US-Amerikaner und sowas, alle im gleichen Altersbereich. Und es hat ja sehr gut funktioniert. Ich frage mich halt immer nur, wie nachhaltig ist es? Weil wenn du Erfolg hast mit deinem Scouting, mit deinen Verpflichtungen, dann hast du halt auch nichts davon. Weil auch ein McKenna, glaube ich, hat wirklich einen sehr, sehr guten Schuss. Ist ein wirklich sehr starker Offensivspieler, der vielleicht so ein bisschen läuferische Schwächen hat, was in der DL aber halt kein so großes Problem ist wie vielleicht in anderen Ligen. Und wenn der dann halt hier 30 Tore schießt, was sensationell wäre, dann wird er nächstes Jahr halt nicht mehr in Nürnberg spielen. Und da fehlt es mir so ein bisschen an der Nachhaltigkeit. Das kann ich nur schwer nachvollziehen, was da der lang- oder mittelfristige Plan dann eben sein soll. Aber in Nürnberg setzt man das relativ konsequent um mit den jüngeren Spielern. Das ist natürlich cleverer, als diese AHL-Spieler zu holen, die dann selbst in der AHL diese Rollen einfach nicht gewohnt sind und nicht spielen können, die sie dann in der DEL spielen sollen. Insofern ist es natürlich klug, aber es spricht nicht unbedingt für die Qualität der Liga. Also wir haben da wirklich, was Ausländer angeht und Importspieler, vor 20 oder vor 10 Jahren ganz andere Kaliber in der DL noch gesehen. Und das ist schon ein bisschen schwach. Also wenn da nicht Mannheim in den letzten Jahren so 2, 3 wirklich sehr prominente Spieler verpflichtet hätte, mal abgesehen von den Deutschen, die sie natürlich dann holen, die ihren Namen haben, dann finde ich, ist es immer jede einzelne Verpflichtung eher so eine Wundertüte, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dann irgendwie wie Straubing jetzt oder so, dich dann halt bei Vereinen wie Nürnberg dann zu bedienen, Inhalteliga.
Ja, muss natürlich auch sagen, dass der AHL mittlerweile auch mehr Geld verdient wird. Ne? Also die genau, Top-Leute ja, haben es dann auch gar nicht mehr unbedingt nötig, hier hinzukommen. Die bleiben dann wirklich auch in einem höheren Alter. Und das sieht man ja zum Beispiel auch in so einem Club wie Bremerhaven, der ja anfangs sehr viel AHL-Spieler geholt hat, natürlich im besten Fall mit deutschen Wurzeln. Aber Alfred Prey hat ja auch mal gesagt, dass da die Preise auf dem nordamerikanischen Markt nicht nur NHL natürlich, sondern überall so gestiegen sind, dass er jetzt mittlerweile eher nach Skandinavien guckt, ne?
Genau, und dann muss man halt ein bisschen unterscheiden, inwiefern ist ein besseres, also habe ich ja gerade schon drüber geredet, ein besseres Scouting tatsächlich führt es auch zu einem höheren Niveau oder ist es einfach so, dass du über namenhaftere Spieler oder Spieler, die eine bessere Vita haben, ein höheres Niveau hast. Ich glaube, da tun wir uns ja alle schwer, das immer noch so einzuordnen und die DL dann da irgendwie einzuordnen, wie modern tatsächlich das Eishockey ist, das da gespielt wird. Ich glaube, es wird ein sehr eigenes Eishockey gespielt in der DL, was für viele auch wieder interessant sein kann. Aber das ist von dem ganz modernen Eishockey, das man dann bei einer Weltmeisterschaft vielleicht sieht, das man natürlich in anderen Ligen sieht, doch immer noch ein Stück weit entfernt ist.
Das stimmt, aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist die Lebensqualität in Deutschland. Ne? Die ist natürlich echt hoch und die Gehälter kommen pünktlich und die Hallen sind alle gut, die Trainingsbedingungen sind in der Regel, also die kommen schon gerne hier rüber, das muss man auch sagen.
Und was im Eishockey ja auch immer funktioniert, wenn es einmal geklappt hat, dann klappt es vielleicht auch ein zweites Mal. Also bei Stefan Osdorff jetzt in dem Fall, also Gregor McLeod war natürlich das Beispiel, der mit Anfang 20, der gekommen ist und sich halt dann auch sehr, sehr schnell gut entwickelt hat. Und wenn du einmal so einen Griff gemacht hast, dann denkst du wahrscheinlich, ja, ich probiere jetzt nochmal. Gut, McLeod ist aus der AHL gekommen, ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber es ging mir auch vor allem ums Alter. Und dann zu sagen, okay, die haben noch Entwicklungspotenzial oder haben ihr Potenzial vielleicht auch schon ausgeschöpft, aber es reicht eben für die größeren Ligen dann nicht ganz. Gibt es denn so einen Top-Transfer oder einen großen Namen oder mehrere große Namen? Was ist für dich, Bernd, so bis jetzt der Wechsel, auf den du am meisten geschaut hast oder der dich am meisten packt?
Ja, es ist für mich Tobias Rieder. Also erstens bin ich sehr gespannt, was die Münchner machen, weil wir alle wissen, sie ziehen jetzt bald in eine neue Halle und ja, im ersten Jahr wird die Halle auch so voll sein, aber man versucht natürlich neues Publikum anzusprechen, das dann dauerhaft bleibt und da will man natürlich auch was reißen. Und die Bayern, oder anders, die München haben ja schon mehrmals gesagt, sie wollen irgendwie so die bayerische Nationalmannschaft sein, so wirklich aus allen bayerischen Regionen Leute holen, natürlich auch gute Leute. Und da passt Tobias Rieder natürlich super rein. Die Frage ist halt nur, die ich mir bei Rieder stelle, wird er angesehen als dann der Topmann, der ehemalige NHL-Spieler, der auch mit der Nationalmannschaft viel gerissen hat und in Schweden Erfolge hatte und soll er dann irgendwie so eine prominente Scoring-Rolle einnehmen? Erleben wir so ein bisschen das dann, was auch die Erwartungen vielleicht für Tom Kühnerke waren, zumindest die finanziellen, wenn man dem glauben darf, was man so hört, was der Mann da verdienen soll. Und Rieder soll ja auch nicht schlecht verdienen. Oder sagt man, nee, Tobias Rieder hat halt seine Stärken, auch vor allen Dingen in Unterzahl, im Defensivspiel und im Tempo, im Umschaltspiel. Und wir nutzen ihn dann eher für so eine hintere Reihe. Also jetzt nicht falsch verstehen, Rieder hat schon ganz ordentlich gepunktet. Wenn wir mal gucken, in seinen 3 Jahren in Schweden waren das jetzt 22, 21 und 26 Punkte. Das ist jetzt auf gar keinen Fall, das sind keine Zahlen von jemandem, der nur irgendwie vierte Reihe spielt und Unterzahl spielt. Aber es sind dann auch keine überragenden erste Reihe Werte. Und ich frage mich halt, was machen die Münchner, wie planen sie ihn ein?
Ich glaube, Tom, haben wir zu viel erwartet von Tom Kühnhackl? Haben wir ihn überschätzt oder hat er eben dann genau seine Rolle gespielt? Die gut war letzte Saison auch für Mannheim zwischenzeitlich mit den vielen Verletzten so, dass Spieler auch in anderen Rollen oder in Rollen gespielt haben, für die sie nicht so gedacht waren. Also ich hatte auch mehr erwartet, ehrlich gesagt, von Tom Kühnhackl und ich bin jetzt auf Rieder sehr gespannt, aber es ist jetzt auch für mich, ja, auffällig ist für mich vor allem, dass das halt deutsche Nationalspieler oder die zumindest im Kreis der Nationalmannschaft sind oder Kandidaten wären für die Nationalmannschaft, jetzt auch eben zu den Top-Teams kommen oder die Top-Teams, die holen. Also jetzt hast du Rieder angesprochen, wenn man jetzt bei Mannheim schaut, da Gawanke zähle ich da natürlich auch noch dazu, weil es die Schlussphase war der vergangenen Saison, dann haben sie Kelbin noch geholt und jetzt auch Marc Michaelis. Also das ist so bei den Spitzenteams dann der Trend und die Saison davor, die Eisbären Berlin, haben wir auch geschaut, dass sie, ja, was die deutschen Spieler anbelangt, da einfach nochmal draufpacken und das ja auch erfolgreich gemacht.
Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit für diese Top-Mannschaften, ihr gutes Geld dann halt auch irgendwie loszuwerden, weil da wissen sie, was sie bekommen. Das sind Namen, die natürlich ein bisschen ziehen, ein bisschen Bekanntheit bringen, aber sind wir mal ehrlich, also mit Tobias Rieder wird man jetzt ja auch keinen Dauerkader in München mehr verkaufen dann. Also ich meine, wie viele deutsche Spieler gibt es, die du in die DEL holen könntest und du würdest dann Meldungen irgendwie auf Spiegel Online oder was bekommen, ja? Also gibt es ungefähr 5. Und,
ja, aber vielleicht geht es gar nicht ums Überregionale. Vielleicht geht es einfach darum, dass du dann zu Hause vor Ort ein bisschen mehr Action ist und dann sitzt er vielleicht mal da im Bayerischen Rundfunk in der Sendung oder sowas. Ne? Vielleicht ist sowas einfach wichtiger.
Ja, mag sein. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Aber es ist halt total interessant, dass ja Mannheim, Berlin und München, die ja sehr gut in dieser Liga zahlen und natürlich signifikant mehr als die meisten anderen, dass die halt vor allem deutsche Spieler dann holen, weil sie, glaube ich, einfach dieselbe Qualität über Importspieler überhaupt nicht bekommen könnten dann.
Ja, oder wenn, sage ich mal, wie du eben schon richtig gesagt hast, ist bei Importspielern, die bisher noch nicht hier waren, ist es immer so ein bisschen zocken. Bei den anderen weiß man, was man hat. Und das ist dann auch so die einzige Stelle, wo man sich wirklich von den unteren Teams abgrenzen kann und sich da wirklich deutlich besser ausstellen kann, zumindest auf dem Papier.
Ja, genau.
Haben München und Berlin, München und Mannheim genug gemacht, um da Berlin wieder anzugreifen? Wie seht ihr die aufgestellt? Also gerade Mannheim hat jetzt den nächsten Umbruch. Ne? Also ich finde vor allem das Interessanteste bei Mannheim ist eigentlich Dallas Eakins und wie das funktionieren wird und ob das wirklich auch 3 Jahre halten wird. Aber ansonsten ist es von den Spielern her natürlich auch ja, viel Neues dabei und auch viele, ja, die den Club jetzt geprägt haben in den letzten Jahren, also da wirklich auch ja, zu den Publikumslieblingen gehörten, Dennis Reul und David Wolf allen voran, halt nicht mehr da. Also da ist, finde ich schon krass, dass du so ein Top-Team hast, das auch Jahr für Jahr weit kommt, aber dann so einen Umbruch hat. Wieder.
Ja, ich meine, auf dem Papier sieht es in Mannheim seit Jahren immer ganz gut aus. Ne? Wenn das ein Computerspiel wäre, du siehst einfach nur die Werte, dann ist es immer so mit der beste Kader der Liga. Die Frage ist, ob es funktioniert. Und das hat in Mannheim in den letzten Jahren gar nicht gepasst. Ist die Frage jetzt, ob Herr Eakins, der ja von seinem Minenspiel her nicht unbedingt sonderlich viel Engagement gezeigt hat, dass die Liga auf seinem Niveau ist, ob der irgendwie schafft, die Leute zu motivieren. Keine Ahnung.
Da finde ich dann die Personalie Kühnhagel dann vielleicht in seinem zweiten Jahr dann auch spannender, weil er vielleicht mit Wolf, mit Reul, mit diesen Alteingesessenen dann auch gar nicht so die Möglichkeit hatte, dann diese Mannschaft und diese Kabine dann ja auch irgendwie zu prägen, weil ich glaube, das ist ja das, was man sich auch von einem Kühnhagel dann erwartet, mit seinen Erfolgen, die er mitgebracht hat, mit seiner Erfahrung, die er mitgebracht hat und ja auch mit, glaube ich, seinem Selbstverständnis, das er ja als Spieler halt auch hat und vielleicht ist das dann im zweiten Jahr dann eher diese Rolle. Also der wird dann auch, nächstes Jahr wird er auch keine 60 Punkte machen. Also dieser Spieler ist er halt einfach nicht. Aber ich glaube, was man sich von ihm schon hat, vielleicht etwas mehr erwartet, was dann aber bei den etwas undurchsichtigen Rahmenbedingungen in Mannheim vielleicht gar nicht so möglich ist, dass er dann halt einfach diesen Club dann prägt und diese Mannschaft dann prägt. Vielleicht ist das im zweiten Jahr dann eher der Fall.
München hat ehrlich gesagt fast gar nichts gemacht. Ne? Also die haben Johansson und Lancaster während der letzten Saison geholt. Die sind weiterhin mit dabei. Eder ist zurückgekommen aus Zug. Der war ausgeliehen mit Wolfen, jungen Torwart Salzburg und dann eben nur Rieder. Also die vertrauen bis jetzt auf das, was sie auch letzte Saison gehabt haben. Natürlich dann mit der Möglichkeit, auch während der Saison nochmal Spieler zu holen und nochmal auch Importspieler zu holen oder dann in der entscheidenden Phase, wie wir es eigentlich aus ja bei den Top-Teams einfach kennen, in der letzten Hauptrundenphase, kurz vor den Playoffs dann nochmal aufzurüsten. Sollen wir ein bisschen nach weiter hinten schauen, auch in der Tabelle, denn ich finde eigentlich ganz interessant, was Augsburg gemacht hat oder dass es in Augsburg dann wohl finanziell doch wieder aufwärts geht oder mehr Geld da ist, als in der vergangenen Saison da sein muss oder dass es besser ausgegeben wird oder mehr ausgegeben wird. Larry Mitchell, Sebastian, wir haben in den 10 Minuten Eishockey, unser Podcast, der ja an allen Wochentagen erscheint, den du, glaube ich, ab und zu auch zugeschickt bekommst von mir und den, glaube ich, auch hörst, über Augsburg auch gesprochen.
Zahlt der nicht, oder was?
Der zahlt nicht, ne, aber der kriegt den so. Larry Mitchell, wahrscheinlich dann auch einer, der nur unter diesen Voraussetzungen kommt, dass er eben jetzt kein gerade so Klassenerhalt-Team zusammenstellt, vielleicht auf dem grünen Tisch, sondern eins, das zumindest einigermaßen wettbewerbsfähig ist.
Du musst mir noch mehr Informationen in deiner Überleitung geben. Also an Jason Best kann ich mich erinnern. Wen haben sie noch geholt?
Dennis Reul.
Dennis Reul, ah ja, Dennis Reul, genau.
Marc Sengerli.
Cody Kunick. Cody Kunick, Nolan Zajac, Thomas Samich. Also alle Spieler wow. Vielleicht nicht aus der DEL im obersten Regal, aber auf jeden Fall würde ich sagen, im Vergleich zur vergangenen Saison auf dem Papier der Kader stärker mit Strauss Mann, auch einen neuen Torwart, der auch schon Weltmeisterschaft Olympia gespielt hat.
Vorname übrigens, oder? Strauss als Vorname? Strauss. Das ist einfach geil in Amerika. Ja. Kannst einen Türklinke nennen, wenn du Bock hast. Sensationell.
Strauss Mann. Nee, schon zu sehen, dass ja ein Team, das jetzt zweimal hintereinander auf dem 14. Platz gelandet ist und jeweils nur knapp nicht abgestiegen ist, auf dem grünen Tisch nicht abgestiegen ist, hat jetzt auch erkannt, dass da mehr passieren muss. Am grünen Tisch, ja.
Auf dem grünen Tisch. Natürlich kommt es aus dieser Not heraus, dass du einfach 2 Jahre lang wirklich den vielleicht besten Eishockey-Standort ja massiv enttäuscht hast und dass du da jetzt dann mehr bieten musst. Ich denke mir halt immer nur, in einer besseren Welt, in einer schöneren DEL-Welt, würde man irgendwie jeden Standort so eine gewisse Identität halt irgendwie zuordnen. Das gibt's in der DEL, aber das klingt jetzt doch etwas arg beliebig. Also ich meine, die sind jetzt alle auch nicht mehr ganz jung, die da geholt werden. Šimić finde ich eine richtig gute Verpflichtung, Zajac auch richtig gute Verpflichtung. Dennis Reul kann ich mir einfach überhaupt nicht in einem anderen Trikot vorstellen als in einem Adler-Trikot, muss ich auch sagen. Weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Ich finde, es ist immer noch ein Spieler, der das Spiel sofort verändert, wenn er auf dem Eis ist. Also halt leider nicht mehr nur in die für das
wollte ich
Team dann positive Richtung.
Frage in welche Richtung, ne?
Genau, das muss man dann auch sagen. Und also ganz ehrlich, der war extrem groß letztes Jahr, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also er war extrem groß in alle Richtungen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie er dann in diese neue Saison geht, weil er dann sicher auch nochmal beweisen muss, dass er einen Platz in dieser Liga hat und dass der Name auch gerechtfertigt ist. Also ich freue mich, dass in Augsburg dann wahrscheinlich ein etwas konkurrenzfähigeres Team ist. Freue mich für den Standort, freue mich für die Fans, aber ich finde es immer ein bisschen schade, weil wie lange kann sowas dann irgendwie gut gehen? Also so ein bisschen eine Idee würde ich einfach gern irgendwo sehen, aber das ist in dieser Sportart in der DEL wahrscheinlich einfach nicht möglich.
Aber das ist ja auch der Punkt, ne? Konkurrenzfähiger in dem Fall. Also wie es dann genau aussehen wird, wie sie spielen werden und wie sie mithalten werden, kann ich auch noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall auf dem Papier konkurrenzfähiger. Und letztes Jahr war die gleiche Situation, ne? Du wusstest lange, spielst du DL2, da spielst du DL. Und da kamen dann schon andere Namen und vermehrt halt wirklich so, ja, Tweener zwischen DL2 und DL. Und das sind die Spieler, die jetzt da gekommen sind, nicht, sondern sind einfach Spieler, die vielleicht dann in den Clubs, in denen sie waren, nicht mehr die Rollen bekommen, die sie vorher hatten oder die sie gerne haben wollen, aber sicherlich in der DL noch auf jeden Fall einen Impact haben können. Gut, dann schauen wir aus der DEL in die NHL und sind wir erst bei der Free Agency oder sind wir erst beim Draft, den glaube ich Sebastian Böhm sich komplett gegeben hat? Oder hast du ihn schon mal vorgedraftet und dann nochmal nachgedraftet, um da voll drin zu hängen?
Ja, das ist ja immer so langweilig, wenn man da über Fantasy redet, aber wenn man halt in einer sehr, sehr tiefen Fantasy-Liga drinsteckt, in diesem Sumpf einer Fantasy-Liga und das über 20 Jahre, dann spielt der Prospect Draft halt immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen beschäftige ich mich damit sehr, sehr gern. Das hat aber meines Erachtens mit Eishockey überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist eher so raten und hoffen und wetten. Also es geht mehr so in diese Richtung. Da finde ich es aber ganz interessant, wenn man diese ganzen Podcasts sich anhört und die Analysen durchliest auf den diversen Portalen. Das geht ja allen so. Also ich meine...
Ja, natürlich. Und was wir ja viel zu selten machen, ist mal so 5 Jahre zurückgucken. Wie wurden denn die Spieler damals... Also klar, man hat so ungefähr so die Top 10 noch im Blick, aber es wäre auch mal ganz interessant, vielleicht mache ich das die Tage mal, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir mal diese ganzen Trade-Analysen mit Gewinner und Verlierer an, irgendwie von vor 5 oder 10 Jahren und was da wirklich daraus geworden ist.
Ja, und wenn du das dann halt siehst, also ich meine, um wieder auf Nürnberg zurückzukommen, also du hattest hier mit Eric Cornell und Brett Pollock ja auch zwei Zweitrunden-Draft-Picks irgendwie von vor 8, 10 Jahren und wie die dann halt hier gespielt haben und und über diese Spieler geht es natürlich jetzt dann auch wieder und zweite Runde ist ja immer noch relativ hoch, ne, und in der Einschätzung und so, und dieses Jahr fand ich es einfach völlig irre, wie gut und tief dieser Draft bewertet wurde. Also es gibt ja selbst Ende der ersten Runde gibt es immer noch Leute, die sagen, das sind 5, 6 Spieler oder aus der Gruppe von 5, 6 Spielern, die so zwischen 25 und 32 gedraftet worden sind, sind Spieler dabei, die irgendwann mal Allstars sein werden. Und das fand ich in der Bewertung, habe ich das so noch nicht erlebt. Also es wird dann doch eigentlich auch relativ klar gesagt, okay, bis Pick 14, 15 ist es wirklich interessant, danach ist es nur noch ein Gamble. Das war dieses Jahr komplett anders. Also auch nach der Nummer 1, die ja völlig klar war und wo ja wirklich alle auch davon ausgehen, dass er sofort in der NHL zeigen wird, dass er dahin gehört und dass er das auch zu Recht mit diesem Vorschuss darüber dann gekommen ist. Problem ist halt für ihn nur, dass er das in San Jose zeigen muss. Das wird so ein bisschen schwierig dann, glaube ich, für Macklin Celebrini. Aber dahinter waren es ja nochmal so 12 Spieler, wo man so gar nicht genau wusste, wie die dann tatsächlich in welcher Reihenfolge genommen worden sind. Und genau das hat sich ja dann auch bestätigt an dem Draft-Tag. Also ich fand den hochspannend dieses Jahr, den Draft, sehr, sehr unterhaltsam und dann fällt man immer in so ein Loch, weil die Spieler halt dann doch nicht am nächsten Tag gleich alle spielen. Ne? Also das kann halt jetzt dann auch nochmal 5 Jahre dauern, bis du dann von einem Siliaev dann auch wirklich sehen wirst, ob er denn ein neuer Chara werden kann, ob er wirklich ein Unicorn ist. Also ich war total begeistert dieses Jahr von dem Draft. Leider dauert es jetzt halt so lang, bis wir diese ganze...
Und erst recht bei den Torhütern. Es sind ja relativ viele Torhüter gedraftet worden, hoch diesmal, also viele höher als in den vergangenen Jahren. Waren es nicht irgendwie 5 bis Mitte zweite Runde oder irgendwie sowas? Keine Ahnung.
Also, nee, das Spannende ist ja vor allem, welcher Torhüter dann gedraftet wurde. Ne? Also du hast mit Ilya Nabokov, den Namen haben wir vielleicht auch schon mal gehört, zumindest den Nachnamen. Ja, es ist und auch im Torhüter-Zusammenhang, aber da ist ein Torhüter gedraftet worden, der, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber der MVP der KHL war. Und natürlich dann Playoff-MVP, genau. Und das halt als Overager dann, aber finde ich richtig spannend. Wurde gar nicht so hoch gerankt, wo man dann auch wieder sieht, dass die Experten vielleicht dann doch immer gar nicht so nah dran sind, weil er eben keine 1,98 Meter groß ist, was offenbar jeder moderne Torhüter unbedingt sein muss, zumindest wenn er im Draft hochgerankt wird. Und in Nordamerika spielt, genau. Und also das fand ich auch eine richtig spannende Verpflichtung, weil man solche Spieler, die solche Erfolge haben, also im Seniorenbereich ja in Draft eigentlich so gut wie nie hat. Also das fand ich tatsächlich auch spannend, ja.
Und er hat in Russland gespielt, ne? Das, also war, glaube ich, bei dem Draft jetzt auch wieder ein Faktor, ne? Also über Demidov habe ich ja im Vorfeld in den 10 Minuten auch gesprochen, da haben viele gesagt, er wird dann 2 oder 3 vielleicht gehen, der ist dann eine 5 jetzt gedraftet worden. Mischkow hat jetzt sein Entry-Level-Contract unterschrieben bei den Philadelphia Flyers, auch da war zu hören, dass viele dann von ihm die Finger gelassen haben, weil sie ja gar nicht genau wissen, wann kommt er überhaupt, wann spielt er überhaupt. Also dieser Faktor Russland, ich kann die Spieler aktuell, will sie vielleicht auch gar nicht momentan so scouten, wie das vorher gegangen ist, in einem Land, dass ein Krieg führt, und die Frage, kommen die dann überhaupt oder bleiben die da und hast du dann überhaupt was von denen? Also das ist halt ein ziemlicher Gamble, so einen russischen Spieler dann hoch auch zu draften. Kann auch gut gehen natürlich.
Ist, wann kommt er? Also dass er irgendwann kommt, wenn er hochgedraftet wurde, ist ja eigentlich klar, weil er in der NHL doch noch mehr Geld verdienen kann und weil der Stanley Cup natürlich auch für die Kinder in Russland, die mit Eishockey anfangen, das Ding ist. Aber die Frage ist, wann kommt er? Und je später er kommt, desto länger braucht er vielleicht dann auch, um sich anzupassen, auch jetzt abseits des Eises, ans Leben, an die Sprache und alles. Und das ist, ich finde, in den vergangenen Jahren noch mal wieder ein größeres Thema geworden. Also wir kannten das Thema natürlich erstmal grundsätzlich Anfang der 90er, ne, als der Ostblock zusammengebrochen ist. Und dann es hieß, ja, sollen wir die überhaupt holen und wie wird das hier laufen? Und dann gab es ja zwischendurch mal sehr, sehr, sehr viele russische Spieler, die hochgedraftet wurden. Und jetzt seit dem Krieg, seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine, haben wir wieder das Gegenteil. Also erstmal kam natürlich Corona, ne, das dann nicht überall gespielt wurde, man konnte nicht überall so reisen und sowas, und dann kam dieser Krieg, und das hat, finde ich, so den Wert von russischen Spielern doch relativ kleiner werden lassen, was ja auch daran liegt, dass die russischen Teams, die Jugendnationalmannschaften, aktuell nicht an Turnieren teilnehmen und man diesen Vergleich halt auch nicht so hat. Und jetzt scheint es aber wieder so ein bisschen in die andere Richtung zu gehen. Aber vielleicht ist auch einfach nur ein extrem guter Jahrgang gerade da.
Ich glaube, das kommt zum einen auch ein bisschen drauf an, in welchem System diese Spieler halt spielen. Also auch da drüben. Ich glaube, wenn ein Spieler St. Petersburg gehört und da, dann ist es ein bisschen schwieriger, was auch erklären könnte, warum Demidov dann vielleicht auch erst dann an 5 gegangen ist. Also bestes Beispiel ist ja da im Moment der wahrscheinlich beste Verteidiger außerhalb der NHL, Alexander Nikishin, spielt ja auch für St. Petersburg, und da muss der Vertrag erstmal auslaufen. Da gibt es auch kein Vertun, bis der dann halt dann tatsächlich rübergeht dann zu den Carolina Hurricanes, die da die Draftrechte haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Und das andere ist, ja, ist mir auch aufgefallen, dass es, glaube ich, sich so ein bisschen aufgelöst hat. Aber das Scouting, glaube ich, hat es immer noch schwierig gemacht, weil auch diese fantastischen Zahlen von Ivan Demidov einfach ganz, ganz schwer einzuordnen waren, weil er eben in der KHL doch noch nicht hat mitspielen dürfen. Und das ist so ein bisschen der Wert, mit dem die Leute was anfangen können. Und ansonsten, glaube ich, über das sehr, sehr wechselhafte Niveau in diesen 2 Junioren liegen oder in diesen 2 Nachwuchs liegen unter der KHL, da habe ich immer so den Eindruck, dass das eigentlich keiner so richtig einschätzen kann. Und deswegen waren irgendwie mal abgesehen von diesen Videos, die man dann irgendwie sieht, glaube ich, für viele das schwierig. Soweit ich weiß, hatten aber die Montreal Canadiens, die dann Demidov ja tatsächlich geholt haben, einen der wenigen Scouts, die tatsächlich in der KHL unterwegs waren und ihn dann auch vor Ort, beziehungsweise in Russland unterwegs waren und ihn dann auch beobachtet haben.
Okay, dann kommen wir mal zu meinem Draft-Thema, und das spielt auch, glaube ich, mit Scout zusammen, weil halt einfach nicht mehr so viele da sind, nämlich in den Deutschen Ligen. Also es ist kein einziger Deutscher gedraftet worden, und ja, wir wussten vorher, dass da jetzt nicht zwingend erst 2 Drittrunden-Pick bei ist, aber kein einziger ist natürlich schon bitter. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt einfach mal ein schlechtes Jahr oder ist das, oder Jahre, muss man ja schon sagen, ich werde gleich ein paar Zahlen dazu sagen, oder haben wir einfach durch die starken Jahre 2018 bis 2020 zu hohe Erwartungen? Erinnern wir uns damals, 4 Erstrunden-Picks, Bock, Seider, Stützler, Reichel, dazu Peterka, früh in der 2. Runde. Und davon sind heute auch immerhin schon 4 in der NHL und spielen nicht die allerkleinsten Rollen. Also jetzt nicht alle, aber zumindest Seider, Stützler und Peterka. Und wenn wir aber seitdem gucken, von 2021 bis 2024 wurden nur noch 8 Deutsche gedraftet. Also in 4 verschiedenen Drafts insgesamt nur noch 8 Deutsche. Einmal erste Runde, nur einmal zweite Runde Julian Rutz, einmal dritte Runde Münzenberger und sonst 5., 6., 7. Runde. Ne? Und davon ist in der NHL aktuell eigentlich gar keiner. Vielleicht kann man Maxi Schuber dazu zählen, der zumindest ein Spiel vergangene Saison gemacht hat. Aber das ist natürlich schon nicht mehr zu vergleichen mit dem, was zwischen 2018 und 2020 passiert ist. Und jetzt könnte man vielleicht generell sagen, ja gut, es lag vielleicht auch daran, dass Bock so gut war oder so ein Seider und Schütze und dann kamen mehr Scouts in die Liga und haben sich das mehr angeguckt und dann sind vielleicht auch Leute aufgefallen, die sonst nicht aufgefallen wären. Keine Ahnung, ob es wirklich daran liegt, aber insgesamt ist das natürlich trotzdem schon deutlich weniger, gerade wenn wir es mit den Schweizern vergleichen, die insgesamt 9 Draftpicks in der Zeit hatten, davon auch in der ersten Runde. Die Slowakei hatte 16 Picks in den letzten 4 Jahren, davon 5 in der ersten Runde, 4 in der zweiten Runde. Selbst Österreich hatte 2 Spieler in der ersten Runde, Norwegen auch 2-mal erste Runde, allein dieses Jahr 4 Stück und das sind, also nicht nur erste Runde, insgesamt wurden 4 Norweger gedraftet. Und das
aber
ist
2 in der ersten Runde auch wieder, mit Brancek, Nygaard und
genau, und 2 davon in der ersten Runde. Also da sieht man schon, klar, wir brauchen Deutschland nicht vergleichen mit Kanada, Schweden, USA, bla bla bla, aber selbst mit diesen Ländern, Schweiz, Slowakei, Österreich, Norwegen, mit denen du eigentlich auf Augenhöhe bist, selbst da bist du in den letzten 4 Jahren deutlich zurückgefallen.
Ich glaube, dass das Euphoriometer im Sport allgemein, aber vor allem in dieser Sportart immer ein bisschen zu weit ausschlägt. Und also auch diese Sprüche, die wir dann gehört haben, auch von Journalisten oder von Kollegen dann vor Ort in Nordamerika, die dann gesagt haben, ja, German Hockey on the rise. Ja, klar war es Olympia-Silbermedaille.
Next
klar war's,
Draft Powerhouse.
Ja, genau.
Hat Sportsnet damals geschrieben.
Aber natürlich ist, also ich meine, die Silbermedaille haben wir in Gänze eingeordnet 2018. Das ist halt einfach auch, das bringt für NHL-Drafts oder für irgendwie die Beurteilung des Nachwuchses eines Landes überhaupt nichts, ne? Weil du dann normalerweise halt auf ganz andere Gegner treffen würdest, wenn alle die Besten auch mit dabei wären. Und auch wenn du halt einen MVP hast oder einen Topscorer mit Leon Dreiseitel, klar, das ist halt ein guter Spieler, der aus dem Land kommt und du hast es, glaube ich, schon richtig gesagt, da waren halt einfach ein paar richtig gute jetzt zuletzt mit dabei. Aber also mit den Top-Nationen braucht sich Deutschland sowohl was die Draftpicks als auch die Leistung dann bei dem Best-on-Best-Turnier anbelangt nicht zu vergleichen. Und also das, was mir eher vielleicht auch wirklich Sorge bereitet, ist das von dir angesprochene. Also ich meine, die Slowakei, die ja ganz offensichtlich erkannt haben, dass es hapert und mehr getan haben und natürlich jetzt Top-Draftpicks herausgebracht haben oder auch einfach auch eine Menge. Aber gerade so der Quervergleich mit Schweiz-Österreich, dass sich da Deutschland dann hinten einsortiert, das ist, denke ich, schon ein Problem und ich ist jetzt auch in den nächsten Jahren nichts zu erkennen, dass sich das so groß ändern wird, würde ich sagen.
Es ist immer ein großes Problem, wenn Journalisten sich dann in Bereiche vorwagen, wo sie vielleicht einfach gar nicht so viel Ahnung davon haben, sondern einfach
also
so
alle Gefühl Bereiche,
und meinungsbetont sind. Ja, richtig. Also es gibt schon Sachen, über die ich wirklich kompetent reden kann. Über das Nachwuchs-Eishockey in Deutschland, das ist mehr so ein Meinungsding. Aber ist es denn wirklich so wahnsinnig überraschend? Also ich meine,
einfach zu hoch.
Ja, richtig, genau. Und das ist ja ganz oft und vielleicht nicht nur im Sport, sondern generell so, wenn dir jeder sagt, wie toll das eigentlich alles so läuft, dann musst du auch gar nicht hinterfragen, ob das denn wirklich eigentlich so gut läuft. Und wenn ich mir das vor Ort in Nürnberg kann ich es beurteilen, da sind die Voraussetzungen dafür, dass da irgendwann mal wieder ein Draftpick, also Roman Kechter war ja vielleicht zumindest mal für 1-2 Jahre ja auch so im Dunstkreis oder im Fokus von einigen europäischen Scouts, also selbst in Nürnberg war es möglich. Im Moment ist es von den Rahmenbedingungen einfach weit davon entfernt. In Mannheim habe ich nicht den Eindruck, dass sich dieses sehr gute Nachwuchsprogramm von vor 5 Jahren noch auf diesem Niveau bewegt, beziehungsweise weiterentwickelt. entwickelt hat. Und dann gibt es halt noch die Red Bull Akademie. Und ansonsten an ganz vielen Standorten sehe ich nicht, wo da die Rahmenbedingungen sein sollen, wo du einfach vergleichbar mit Nationen, die kapiert haben, dass sie was machen müssen, wie die Slowakei, einfach nur mithalten kannst. Und von Finnland, Schweden und Nordamerika brauchen wir da gar nicht erst reden. Also überraschend finde ich es 0,0 und ich sehe im Moment auch nicht, wie das in den nächsten Jahren sich wieder ändern soll.
Ja, geht mir ganz genauso, absolut.
Also nicht so, dass ich mich da komplett in, also du hast natürlich recht, dass ich da wenig Ahnung davon habe, aber man spricht ja auch mit Leuten, die sich mit dem Nachwuchs-Eishockey beschäftigen. Und
ich habe über mich geredet, nicht über dich.
Nee, also gilt ja für uns alle, dass wir uns nicht so viel mit dem Nachwuchs-Eishockey beschäftigen, aber wir sprechen mit
und
Leuten.
Ich habe diese 3D-DNL-Spiele live in der Halle gesehen, ja, mehr waren es auch nicht. Ne? Und das war schon okay, das Eishockey, gerade wenn man da so ganz nah an der Bande dran steht, dann wirkt das ja alles nochmal viel dynamischer. Aber wenn ich dann zumindest im Fernsehen so eine U20-WM sehe, dann erkenne selbst ich, dass das Unterschiede sind. Ne?
Ja, und das ist halt das Ding. Du kannst ja nicht sagen, ich schaue mir das Spiel an und also das könnte ich jetzt auch nicht beurteilen, wie schnell das Tempo ist. Aber ich kann beurteilen, ob jetzt bei einer U20-Weltmeisterschaft oder einer U18-Weltmeisterschaft, wo Deutschland noch nicht mal in der Top-Division gespielt hat, jetzt im letzten Jahr halt die anderen besser sind. Ja, im direkten Vergleich. Und das sehen wir ja auch. Ja, also wir sehen, und das ist jetzt natürlich der große Bogen, aber wir sehen halt jetzt auch in 2 Jahren dann wieder mal den Vergleich auf allerhöchstem Niveau und dann sehen wir wirklich, was ein Best-on-Best-Turnier ist. Ja, auf allen anderen Niveaus sehen wir, dass die anderen Nationen besser sind. Also U18, U20, wir sehen es bei den Frauen und da das halt einfach, ja, aber wir sehen eben auch, dass manche Nationen so ein bisschen vorbeiziehen. Ja, und das ist das, was so das Thema ist. Ja, also dass da Top 4, Top 5 weltweit, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, egal auf welchem Bereich und bei Männern und bei Frauen. Aber es geht halt das dahinter. Ne? Und da waren jetzt bei Weltmeisterschaften zumindest Viertelfinale war eigentlich jetzt die letzten Jahre relativ safe. Ne? Oder zumindest die letzten, das hat sich jetzt dahin entwickelt, dass Deutschland da auf jeden Fall dabei ist. Aber es ist halt bei der Weltmeisterschaft und es ist kein Best-on-Best-Turnier.
Ich meine, man hört ja schon von Leuten, die sich auskennen, dass die nächsten Jahre wieder ein bisschen besser werden sollen. Aber was natürlich jetzt auch aktuell oder vergangene Saison kaum funktioniert hat, ist dann, dass wirklich mal richtig junge Leute schon in der DEL spielen können. Ne? Also es gab genau 4 Spieler in der DEL vergangene Saison, die ein Gitter vorm Gesicht hatten und das auch nicht die ganze Saison. Und da waren auch die wenigsten von wirklich Stammspieler, geschweige denn Leistungsträger. Ne? Also
das ist natürlich jetzt auch wieder so ein fieses Pauschalurteil, weil es da einfach ganz viele Ausnahmen dann auch geben wird. Aber mir kommt es immer so vor, als wäre im Eishockey in Deutschland immer noch nicht als Ganzjahressport anerkannt. Und du hast einfach Talente, denen, wo man früher erkennt, dass sie tatsächlich das Potenzial haben, vielleicht irgendwann sogar NHL zu spielen. Das ist ja bei einem 14-Jährigen einfach nicht zu prognostizieren, weil ja so viele Dinge noch dazwischen kommen, körperliche Entwicklung, wie die sich auch mental entwickeln und. Aber da habe ich schon den Eindruck, dass da einfach das ganze Jahr dann auch was passiert. Die spielen vielleicht in Spielen dann von September bis Frühjahr und in Mannschaften, aber die trainieren das ganze Jahr dafür. Und das ist was mir in Deutschland einfach auch komplett fehlt und was du einfach auf diesem Niveau und wie sich diese Sportart entwickelt hast, einfach zwingend machen musst. Du musst das ganze Jahr einfach da dranbleiben, um dich weiterzuentwickeln, um an deinen Schwächen zu arbeiten, um da besser zu werden. Und das glaube ich, vielleicht unfair, aber das sehe ich in Deutschland nicht.
Ja, wobei es ja durchaus Leute aus der Sportwissenschaft gibt, die sagen, man sollte sich aber im Sommer auch mit anderen Sportarten beschäftigen. Man sollte halt nicht so eindimensional jetzt nur 12 Monate im Jahr Eishockey spielen. Ne? Und gerade was so die Motorik angeht, auch mal was in Anführungszeichen Verrücktes machen, auch mal Turnen, Gymnastik oder andere Ballsportarten oder was auch immer machen. Ne? Also jetzt nur Eishockey spielen ist vielleicht dann doch nicht das Beste.
Das meine ich auch nicht. Es geht nur um die Vorbereitung dann irgendwie drauf. Also das ist ja dann einfach dein Ganzjahresjob, dass du dann mit 18, 19, 20 vielleicht wirklich darauf vorbereitet bist, auf höchstem Niveau Eishockey zu spielen. Wie du das machst, das ist ja wieder was anderes.
Sollen wir noch quizzen zum Abschluss? NHL Free Agency haben wir natürlich auch noch, aber die haben wir in 10 Minuten Eishockey schon besprochen, was da am Montag vor allem abgegangen ist. Also wenn ihr das hören wollt, dann abonniert die 10 Minuten Eishockey.
Moment, okay, du drückst jetzt auf die Tube, finde ich super. Ja, ich habe viel zu lang gelabert über Insekten und über lauter Zeug, das euch nicht interessiert. Aber eine Frage will ich dann doch noch stellen, und zwar an Bernd Schwickerath. Oh, was zum Geschlechtsverkehr machen die Washington Capitals eigentlich da?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die da machen, weil meiner Meinung nach war ja schon erkennbar, dass man sagt, okay, wir haben jetzt verstanden, wir werden nicht mehr Meister, wir geben Leute ab, entweder vor der Saison oder wir haben das in großen Anführungszeichen Glück, dass so ein Niklas Bäckström einfach nicht mehr spielen kann oder Jevgeny Kuznetsov geben wir ab oder auch so verdiente Rollenspieler wie so ein Hathaway oder ein Abwehrspieler wie Orloff und sowas. Da dachte ich so, okay, alles klar, sie haben es verstanden, logisch, sie müssen irgendwie noch ein Team hinstellen, was zumindest Herrn Ovechkin noch ein paar Tore auflegen kann, damit er den Rekord holt. Aber grundsätzlich geht's hier jetzt erstmal vorsichtig in Richtung Neuaufbau. Und jetzt holt man Jacob Chychrun. Also ich check's ehrlich gesagt auch nicht. Ich, meiner Meinung nach, reiß die Bude ab und fang noch mal komplett von neu an, weil mit diesem Kader wirst du nichts mehr reißen. Und dann gibst du auch Tom Wilson irgendwie einen 7-Jahres-Vertrag mit 8 Fantastilliarden pro Monat. Also ich verstehe es nicht, ich kann es dir nicht beantworten. Und ich hätte mir gewünscht, dass man konsequenter Richtung Neuaufbau denkt.
Glaubt ihr, dass so General Manager in der NHL einfach auch genauso wie wir Fans in diesem Fall oder Beobachter an dem 1. Juli dann einfach sagen, okay, wichtigster Tag des Jahres, ich muss unbedingt irgendwas machen. Und dann sehen sie, okay, Stamkos, ups, Nashville, Marchessault, Nashville, Gensel weg, alle wirklich, wirklich Interessanten weg. Und dann einfach sagen, okay, scheißegal, ich muss einfach irgendwas bieten. Okay, hole ich halt Chandler Stevenson. Der ist 30, egal, ich gebe ihm trotzdem einen 8-Jahres-Vertrag und gehe dann nach Seattle. Also glaubt ihr, dass das auch immer eine Rolle spielt, dass du einfach dieser Aktionismus zu erklären ist, weil der Druck irgendwie so groß ist, dass du was machen musst und dann passieren dann auch Dinge und Verträge, wo man einfach, wo viele sagen, jetzt schon, das funktioniert nicht und wo man dann in 2 Jahren eingestehen muss, naja, vielleicht doch ein wenig lang und ein wenig hoch.
Ja, glaube ich absolut. Ich glaube, erstens entsteht dieser Druck so aus Entertainment-Faktor. Wir brauchen jetzt einen großen Namen, wir brauchen jetzt einen großen Vertrag. Dann darf man nicht vergessen, dass es ja auch einen Cap-Floor gibt. Man muss ja gewisses Geld ausgeben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, der Salary Cap ist jetzt bei rund 90 Millionen. Bei knapp 22 Spielern reden wir also über schon mal ein Durchschnittsgehalt von 4 Millionen. Und das lässt einen auch dann, glaube ich, entspannter mal einen 7, 8, 9 Millionen Vertrag rausgeben, obwohl er eigentlich gar nicht zu dem passt, wo mein Team gerade steht.
Ich bin der Meinung, Aktionismus gibt es in der Sportart gar nicht. Also wo du das hernimmst, also keine Ahnung, wo du das hernimmst. Keine Ahnung.
Ja, aber ich finde es spannend, weil auch in der Bewertung ist es so, dass natürlich jetzt irgendwie Washington kommt schlecht weg, Boston kommt schlecht weg, Seattle kommt schlecht weg. Aber es kommen halt auch die immer schlecht weg, die einfach gar nichts machen. Ja, und die dann vielleicht einfach sagen, wir haben 2, 3 Talente, die brauchen auch irgendwie Spielzeit, denen müssen wir auch Eiszeit geben und Verantwortung dann auch irgendwie geben. Und das finde ich dann schon immer spannend, weil das ja dann auch sich im Nachhinein, auch da wäre es mal interessant, das dann im Nachhinein zu überprüfen, ob das jetzt dann von Nashville wirklich so klug war, diese Spieler dann in diesen Bereich zu holen. Ich finde es spannend, weil du halt jetzt im Westen dann einen Player mehr hast mit einer Mannschaft, die jetzt das Stamkos, Marchessault und Brady Shea holt, Saros hält und sowas, die ja auch schon in Playoffs war, obwohl sich da eigentlich auch immer so Umbruch angedeutet hat, finde ich schon cool. Aber so, ich glaube, dass in der Bedeutung dieser 1. Juli komplett überbewertet ist.
Ja, es hat auch mal Panik bei, ne? So, jetzt geht's und wenn wir jetzt nicht zuschlagen, dann holen die anderen den, dann stehen wir nachher ohne da und oh Gott. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, diese extreme Rollenverteilung in dieser Liga, ne? Also in der DEL ist es ja oft so, dass einer mal irgendwie eingeplant war, vielleicht nur als 4. oder 3. Stürmer, weil man nicht, doch nicht so wirklich kannte. Da hat ihn vielleicht ein bisschen Video gescoutet und Statistik und ein paar Ex-Spieler und Trainer angerufen, die gesagt haben, guter Mann. Und trotzdem, ja, ist eher so ein Rollenspieler, aber nach 3 Wochen merkt man, der ist irgendwie besser als unser geplanter Nummer 2 Center und ist auf einmal oben dabei. In der NHL passiert sowas ja wirklich selten. Da sind ja schon ganz klar, das ist unser Nummer 1 Center, das ist unser Nummer 1 Flügel, das ist unser Nummer 1 Verteidiger. Und so entsprechend werden sie auch bezahlt, ne? Und du brauchst dann halt auch jemanden, der diese Rollen ausfüllt. Und gerade wenn halt genug Geld da ist.
Ein letzter Punkt zur NHL, bevor wir zum Quiz kommen. Also wir haben jetzt sehr negativ über das deutsche Eishockey gesprochen, beziehungsweise über den Draft aus deutscher Sicht jetzt in dem Fall. Veit Oswald ist eingeladen worden, zumindest zum Development Camp der Toronto Maple Leafs. Wollen wir nicht unterschlagen. Es gibt natürlich auch noch andere Wege, als über den Draft dann vielleicht sich anzubieten und möglicherweise in die Liga zu kommen.
Ja, und im Gegensatz heißt gedraft werden noch längst nicht, dass du in diese Liga ankommst. Ne? Also deswegen mal locker bleiben.
Ob das auch für das Quiz gilt, immer locker bleiben, weiß ich nicht. Also zumindest bei mir auf jeden Fall. Also, aber
wir machen es kurz. Wir machen wieder das schöne Spiel Give Me 5. Das heißt, ich sage euch Kategorien. Jeder kriegt 5 Stück. Und dann müsst ihr einfach innerhalb von 20 Sekunden 5 Antworten darauf liefern, die passen. Schafft ihr, also jede Antwort gibt einen Punkt, schafft ihr das in 10 Sekunden 5 zu haben, wird die Zahl verdoppelt. Das heißt, ihr könnt absolut Gas geben und ich werde die Uhr laufen lassen.
Scheiße, Zeitdruckspiele sind einfach scheiße. Das ist einfach
nee, hier ist im gut, Podcast. Da geht es hier Zeitdruck. Schnell vorbei. Da wird hier nicht, oh, ich überlege noch und dann vergisst einer, dass es hier ein Podcast ist und kein Video und überlegt mal 3 Sekunden, ohne was zu sagen. Deshalb Zeitdruck, Action.
Okay. Ich finde es mega. Bring it on,
Bernd. Wer will anfangen?
Na, ich, weil dann kann der Christoph sich noch ein bisschen, kann noch ein wenig rumjammern.
Alles klar, du hast 20 Sekunden Zeit, um mir 5 Leute zu nennen, die vor 2015 an Nummer 1 gedraftet wurden in der NHL. Los geht's.
Vor 2015 an Nummer 1 gedraftet wurden.
5 Sekunden sind schon weg.
Ja. Eric Lindros. Ja, eine?
Weiter, mach.
Achso, ich muss noch mehr Namen sagen.
5. Ja. 5.
3. 2, achso, ich dachte, du zählst schon runter. Ist ja nur Eric Lindros vor 2.
Okay, Eric Lindros, du kriegst einen Punkt.
Mhm, danke.
Erschütternd, absolut erschütternd. Gut, machen wir das halt so. Herr Fetzer,
Ich schmunzel hier, weil ich natürlich gleich die 5 hatte. Wenn es jetzt live ist, ist es natürlich... Okay, mach.
Gib mir doch mal... Verteidiger, die in der vergangenen Saison mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister wurden.
Thomas Schemmitsch, Kai Wissmann, Jonas Müller, Erik Mick, Marco Novak.
Zack, also sogar innerhalb von 10 Sekunden.
Hier, come on!
Sekunden, das gibt 10 Punkte für Herrn Fetzer. Steht also 10-1. Herr Böhm ist dran. Sie haben 20 Sekunden Zeit.
Geil, dass ich. Warte mal ganz kurz. Geil, dass ich mit Thomas Schemmitsch anfange jetzt in dem Fall. Ja, aber so funktioniert irgendwie das menschliche Hirn. Ja, also sag mir 5 Verteidiger der Eisbären Berlin. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich nie mit Thomas Schemmitsch anfangen. Aber in dem Fall nur. Also jetzt,
ich habe dich gefragt, du hast damit angefangen.
Also, egal, nein, aber normalerweise. Wenn ich nicht vorher schon über Thomas Schemmitsch gesprochen hätte.
Ich habe schon verstanden.
Egal, wen du mir vorgibst, ich fange mit Thomas Schemmitsch an. Brian Lawton wäre mir jetzt noch eingefallen. Ist der nicht auch an Nummer 1 gedraftet worden? Ja, egal.
Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich weiß es doch nicht. Aber jetzt von dir will ich auch mittlerweile überhaupt keine, das heißt mittlerweile, von dir will ich jetzt aber gerade keine Spieler wissen, denn du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, wenn du ganz schnell beschaffst, du es in 10. Nenn mir doch bitte mindestens, oder was heißt mindestens, nenn mir 5. Und ich will den kompletten Namen, nicht den Stadtnamen hören. AHL-Teams.
Coachella Coachella Valley Firebirds. Die Hershey Bears. Cleveland Monsters. Es gibt noch mehr, ne?
Stopp, Zeit ist vorbei. Nee, es gibt wirklich nur die 3. Die
Thomas Schemmitsch wollte ich nur sagen. Scheiße. Naja, egal.
Okay, das sind 3 Punkte für Herrn Böhm. Dann gehen wir weiter zu Kollege Fetzer. 20 Sekunden Zeit für 5 Spielerinnen, die mindestens 50 Punkte bei Weltmeisterschaften gemacht haben. Insgesamt Karriere natürlich. Los.
Oh, Spielerinnen?
Ja.
Kendall Coyne Schofield, Tillery Knight, Haley Wickenheiser, Amanda Castle, Marie-Philippe Poulin, 4, 5.
Das waren schon 5. Alles klar. Das war aber nicht in 10 Sekunden, also bekommst du trotzdem 5 Punkte. Sebastian Böhm,
ja.
Stürmer. Die 2018 mit Deutschland Olympia Silber gewonnen haben. Go.
Yasin Elis, Patrick Reimer, Leo Pföter, Patrick Hager und Marcel Gottsch.
Waren leider nur 12 Sekunden, aber trotzdem 5 Punkte für den Kollegen Böhm. Herr Dr. Fetzer. Geben Sie mir bitte 5 Finalstädte bei Eishockey-Männer-Weltmeisterschaften seit 2015. Go.
Tampere, Prag, in Stockholm, waren wir in, waren wir noch in Bratislava, waren noch in...
Stopp, vorbei. Stockholm, wirklich? Waren die seit 2015? Nee. Was freust du dich?
Weil es einfach so schön war, ihn zu beobachten. Dann waren wir in
drei Köln. Stockholm war nicht halt und Köln, ja, aber ich kann sagen, Köln hätte man nennen können.
Köln hätte man auch drauf kommen können, ja.
Okay, geht's mit Herrn Sebastian Böhm weiter. Und jetzt kommt mal so, ein bisschen was so. Nein, nicht popkulturell, ist vielleicht ein bisschen viel, aber nennen wir doch mal NHL-Teams mit roten Heimtrikots. Go.
Boah, mit roten, ich habe keine Ahnung, was da das Way und das Dings war. Calgary Flames, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, nee, ist kein rotes.
Vorbei. Wie wär's denn mit den Red Wings?
Das ist nicht schlimm. Sind mir aber auch nicht eingefallen jetzt in dem Moment.
Scheiße. Warte, ich muss mal ganz kurz einen Zwischenstand machen. Sebastian hat 1, 4, 9.
Was? So viel?
10, 11 Punkte hast du. 40 allein mit der ersten Frage schon 10.
Gut.
Blätter mit 13, 17. Ja, wenn ich richtig verstehe, steht irgendwie 17 zu 11.
Also, mal kurz, also wenn sich jetzt hier die Hörerinnen und Hörer kaputt lachen, ja, es ist echt eine scheiß Situation. Die Zeitdruck ist echt scheiße hier.
Das ist richtig scheiße. Vor allem, wenn man halt auch wenig hat, aus dem man schöpfen kann, ne? Wie bei euch beiden. Das ist natürlich auch ganz klar. Herr Fetzer, Sie als Ultrapatriot, nennen Sie mir doch mal deutsche Eishockeymeister aus Bayern. Go.
Aus Bayern, 5. Landshut, Füssen, München.
Ich will, stopp, mach nochmal neu. Ganze Vereinsnamen bitte, ja?
Eben.
Alle Städtenamen. So, go.
EHC Red Bull München, München Barons, EV Landshut, EV Füssen, SC Rissersee.
Stopp, in 8 Sekunden 40. Stark, das sind nochmal 10 Punkte ja für den
NHL. Absoluter Witz im Vergleich zu irgendwie Rot-Heim-Trikots in der NHL. Also, sorry.
Das ist ultra einfach.
Ja.
Naja, es ist wie die leichten 5. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind die leichten 5. Da kann man sich einfach nur blamieren.
Genau, meine sechste Antwort wäre jetzt EHC 80 Nürnberg gewesen, übrigens, auf diese Frage.
Mhm. Stimmt. Es gibt noch für jeden eine Frage. Es gibt eine internationale, eine NHL-Frage. Werden wir welche haben? Weil die internationale auch in die NHL mit reinspielt, gebe ich zu.
Ich werde mich bei beiden blamieren.
Nee, Sebastian, du unser Prospect King bist, kriegst du, nenn mir doch mal 5 Spieler aus dem legendären 2016er Team North America bei World Cup. Go.
Connor McDavid gilt als ein Spieler, ne? Connor
ein McDavid, Spieler, ja.
Wahrscheinlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen World Cup schon immer gehasst. Wirklich, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch völlig wurscht. Austin Matthews.
Okay, da hast du genau 2 Punkte bekommen. Und der Herr Kollege Fetzer bekommt als letzte Kategorie Stanley Cup Gewinner Kapitäne seit 2015. Go.
Seit 2015?
Ja.
Steven Stamkos,
ist ja fast eine Woche her, kann man sich nicht wissen.
Alexander Barkov, wer war der Kapitän von Vegas, wer war der Kapitän von St. Louis?
Ende.
Alex Petrangelo.
Das waren 2. Erschütternd. Erschütternd. Überbrück mal kurz die Zeit, dann rechne ich mir aus, wie ihr versagt habt.
Du brauchst nicht ausrechnen, du hast 3-mal so viele Punkte wie ich.
Ja, ich will das trotzdem mit Ergebnis wissen.
Und trotzdem wird er mit dem leichten Gefühl des Versagens da rausgehen.
Das ist doch schön.
Eigentlich auch nicht schön. Ja.
Ich finde es schön, wenn ihr versagt.
Gut, ich werde dann mir wieder ja Pause nehmen in diesem Podcast, nur um mich dann auf das nächste Quiz so vorzubereiten, dass ich alles weiß. Außer Brian Lawton und Eric Lindros vielleicht noch einen dritten First.
Also wenn ich es richtig ausgerechnet habe, reden wir über ein Endergebnis von 30 zu 13 für den Kollegen Fetzer.
Ganz stark. Ganz stark, Christoph.
Kann ich mich nicht drüber freuen.
Weil er halt Ovechkin nicht kennt.
Genau, er steht dauernd auf dem Schlauch. Er ist Ovechkin noch mit dabei, ja, sorry.
Oder Crosby.
An Sidney Crosby,
ja. Den man auch kennen können. Ja.
Crosby.
Ja. Gut, die kennt halt auch nicht jeder.
Wäre dieser Crosby auch First Overall gewesen?
Ja, auch zum Beispiel. Vor 2015,
Ovechkin auch.
Ja, Ovechkin auch. Ja, stimmt.
Also man kann es, glaube ich, schon erklären mit dem Zeitdruck. Ist einfach völlig, völlig
irre. Oder mit völliger Nullahnung und peinlicher Underperformance. Aber ist nicht schlimm. Mach die einfach mal.
Ja, gilt bei mir beides.
Das war der Roundtable. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Ich danke mir selber auch. Bei euch weiß ich nicht so
was. Und vielen Dank an Sebastian Böhm.
Oh, jetzt brauche ich wieder Pause.
Und ciao. Euch danke fürs Zuhören. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschö.